Katharina Feist-Mehrhaut, Sie haben das Buch Sterben üben geschrieben. Es ist ein Roman zu einem sehr sensiblen Thema, nämlich dem Umgang mit dem Älterwerden, dem Kränkerwerden bis zum Sterben. Wie ist es denn dazu gekommen, sich diesem Thema romanmäßig zu widmen?
Ich wollte mich literarisch dem Sterben nähern. Und habe da relativ schnell gemerkt, dass ich so meine eigene Form dafür finden muss. Und es stimmt schon, Sie sprechen es an, da steht Roman drauf, aber ich würde es eher als so eine hybride Mischform bezeichnen. Also ich habe Material gesammelt, ich habe mir die Sätze meiner Großma ins Buch geholt. Ich habe mir auch Stimmen anderer AutorInnen ins Buch geholt. Also es gibt literarische andere Texte, die mir quasi beim Schreiben geholfen haben. Das Sprachmaterial der Großmutter. Und dann, der Titel verrät es ja schon, es ist ein Üben. Und das ist quasi so das Programm vom Buch. Also ich habe so auf ganz vielen verschiedenen Weisen mich dem Sterben genähert.
Wenn wir bei diesem Titel bleiben, Sterben ist etwas Fixes. Wie kann man Sterben üben?
Genau, also die Erzählerin im Buch fragt sich die ganze Zeit, was eigentlich dieses Sterben genau ist. Und es wird dann auch verhandelt, dass sie es fast wie ein Synonym fürs Altern verwendet. Also dieser Prozess hin zum Tod, es schließt mehr ein als diesen letzten Atemzug für die Erzählerin. Und das Üben nimmt ganz viele verschiedene Formen an. Das ist einerseits dieses ganz genaue Zuhören und Zuschauen einer älteren Person, wie die sich dem Tod annähert. Es ist eben die Suche in anderer Literatur. Es ist im zweiten Kapitel, das wirklich auch Üben heißt, gibt es ganz viele verschiedene Versuche, wie sie sich mit der Großma dem Sterben annähert. Das heißt, sie geht wirklich immer mit verschiedenen Ideen zu ihrer Großma und dann versuchen die das gemeinsam.
Es sind ja unterschiedlichste Themen, die hier verhandelt werden in diesem Roman. Einerseits natürlich das Älterwerden, aber eben auch der Verlust an Gesundheit, wie man einen Tag bewältigt, wie man sich auch auf den nächsten vorbereitet, was so alles abläuft, auch was Pflege anlangt. Haben Sie das selbst sozusagen mitverfolgt?
Genau. Also das Buch ist so aufgebaut, dass ich nicht genau wusste, wo ich damit landen werde, sondern ich habe eben angefangen, die Sätze meiner Großma mitzuschreiben im ersten Kapitel. Dann das zweite Kapitel war Üben, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann gibt es Erinnern, da kommt so die Erinnerung, warum sich die Erzählerin die ganze Zeit mit dem Sterben auseinandersetzen möchte, also welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat mit dem Sterben. Und dann das vierte Kapitel war so wie eine natürliche Abfolge. Der gesundheitliche Zustand der Großma hat sich verschlechtert und dadurch hat sich die Rollen der beiden verschoben. Am Anfang ist es so, die Großma antwortet immer und gibt ihr Material und dann braucht sie einfach zunehmend mehr Hilfe. Und so hat sich dann das Kümmern-Kapitel entwickelt.
Es sind ja sehr persönliche Punkte, die hier angesprochen werden. Ich möchte hier zum Beispiel mal die Pflege hernehmen, wo Sie auch beschreiben, wie die Großmutter gewaschen wird.
Genau.
Das ist eigentlich etwas, über das man sich nicht vorstellen kann, zu schreiben. Es ist ein sehr intimer Moment.
Ich glaube, das Schreiben war ganz wichtig darüber, um einfach auch wirklich so diese Prozesse der Care-Arbeit offen zu legen, also sich zu überlegen, was fällt da alles mit hinein, was gibt es dann wirklich für Bedürfnisse, und das Schreiben war dann wie so ein Schritt zurückzutreten und sich das nochmal auf einer manchmal sogar theoretischen Ebene anzuschauen und zu schauen, okay, was gibt es denn da für Modelle? Ist es wirklich nur die Familie, die da helfen kann, oder gibt es da vielleicht auch andere Konzepte, weil es ist einfach so, diese Care-Arbeit ist noch immer so an den Rand gedrückt und das übernehmen dann meistens die weiblich gelesenen Personen in der Familie und meistens zu einem Zeitpunkt, wo es dann eigentlich fast schon ein bisschen zu spät ist, um sich zu überlegen, okay, wie könnte man denn das gut organisieren? Und das ist sicher im vierten Kapitel mein Anliegen gewesen, mir anzuschauen, okay, was gibt es denn da für Modelle? Was ist denn, wenn man sich schon relativ früh damit beschäftigt und sich überlegt, wer kann mir denn wirklich am Ende helfen? Genau, also da kommen ganz viele Fragen ins Buch, die ich so einfach nicht geplant habe, weil es einfach so der natürliche Ablauf war.
Haben Sie sich da auch in Ihrer Umgebung umgehört, bei Freundinnen oder im Verwandtenkreis, um hier ein komplexeres Bild zu bekommen, auch wenn Sie ausgehend von Ihrer Großmutter das geschrieben haben?
Genau, ich habe einerseits nachgefragt bei Leuten, die ich so im Umfeld hatte, und dann die Beschäftigung mit anderen Stimmen war ganz wichtig, also wirklich auch mit Literatur. Ich habe mir zum Beispiel Sophie Lewis, die ein Buch geschrieben hat, Familie abschaffen, das habe ich mir herangezogen und wirklich auch geschaut, okay, wie wird über das Thema geforscht, geschrieben, was gibt es da für Ideen dazu? Und ich glaube, vielleicht kann ich da auch eine Stelle vorlesen, das eignet sich jetzt gut. Da geht es nämlich genau um diese Stelle mit der Familie. Also wir steigen ein im vierten Kapitel, das eben Kümmern heißt. Und die Großma fragt die Erzählerin, ob sie sich vorstellen kann, ihr zu helfen. Und irgendwann sagt die Großma eigentlich so nebenbei einen Satz, der der Erzählerin aber sehr im Kopf bleibt. Und da steige ich jetzt ein. Also die Großma sagt: Da war jemand da von der Stadt wegen Pflegehilfe und dem habe ich gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich habe eine Familie. Ich hole mein Notizbuch heraus und schreibe den Satz auf. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Satz bleibt in meinem Kopf. Ich wiederhole ihn mit verschiedenen Gefühlen, erzähle ihn einer Freundin mit Stolz. Erzähle in einer anderen Freundin mit Entsetzen. Erzähle in Markus mit Überforderung. Erzähle in meiner Mutter mit Wut. Erzähle in meiner Schwiegermutter mit Angst. Wie aufgeladen der Ausspruch ist, habe ich sofort gemerkt. Sophie Lewis hilft mir, Worte für meine Gefühle zu finden. Sie schreibt, wenn wir jemanden als Familie bezeichnen, impliziert das, dass wir uns um die Person kümmern werden. Es sagt aber auch, dass wir eigentlich keine Wahl haben, da wir diese Metapher benutzen.
Frau Festmeier, Sie wechseln in Ihrem Buch die Schriftarten ab und Sie haben ziemlich viel Absätze. Was möchten Sie damit ausdrücken?
Genau, also das Kursive ist tatsächlich das Sprachmaterial, das ich von der Großma gesammelt habe. Das heißt, immer wenn die Großma direkt spricht, also zu Wort kommt mit ihren Worten, dann ist es kursiv gesetzt. Und die Absätze sind auf der einen Seite wirklich einfach aus dem teilweise fragmentarischen Umgang mit dem Thema. Also es ist wirklich ein immer wieder ansetzen, aufhören und wieder neu ansetzen. Das zeigt diesen Zugang des Spielerischen, des Übens. Mir war es aber auch ganz wichtig, dass der Text so ein bisschen Platz hat zu atmen, weil es doch ein Thema ist. Ich glaube, wenn man das liest, dann hat man automatisch seine eigenen Erinnerungen, seine eigenen Gedanken zum Sterben. Und durch diesen Weißraum gibt es einfach so ein bisschen Platz für die eigene Reflexion.
Jetzt könnte man sagen, es ist kein Genuss, das zu lesen.
Ich hoffe, es ging Ihnen nicht wirklich so beim Lesen. Ich denke, es ist schon ein Genuss, eben weil diese Großma hat so einen Schmäh und bringt so eine Leichtigkeit in das Thema. Und die beiden, also die Erzählerin und die Großma, haben so einen Spaß dabei, das zu machen. Und natürlich, Sterben ist immer und in unserer Gesellschaft leider noch immer ein Thema, wo man erstmal denkt, oh, vielleicht sogar noch ein Tabu. Aber ja, mir hat die Beschäftigung sehr großen Spaß gemacht und ich glaube, das kommt auch im Buch rüber.
Was haben Sie so an Rückmeldungen erhalten? Das Buch ist im Frühjahr erschienen, muss man dazu sagen.
Also es ist wirklich viel, ich hätte fast nicht hingegriffen, aber dann habe ich mir doch gedacht, schaut doch schon so schön bunt aus, ich probiere es mal. Und die meisten Leute haben wirklich diese Leichtigkeit und diesen Schmäh, der sie da gut durchträgt. Und eine der Sachen, die ich gerne erzähle, weil es einfach wirklich eine der schönsten Sachen ist, ist, wenn, ich hatte jetzt letzte Woche in Salzburg eine Lesung und da war ein Vater und seine Tochter da. Also wenn quasi Familienmitglieder gemeinsam kommen und die Tochter war, ich weiß es nicht, vielleicht Mitte 20 und hat gemeint, ich habe das gelesen und habe es an meinem Vater gegeben. Und darüber sind die dann ins Gespräch gekommen. Das ist natürlich schon richtig schön, also als Rückmeldung.
Das Buch ist sozusagen altersübergreifend als Zielgruppe angesetzt. Und man muss dazu sagen, in Ihrem Roman Sterben üben erfährt man natürlich auch einiges über das Leben der Großmutter. Sie bauen das immer wieder ein und in einem langen Leben gibt es natürlich nicht nur schöne Momente.
Also ich habe natürlich ich wollte das Leben der Großmutter schon zeichnen und ich habe natürlich auch auf die Vergangenheit. Und sie hat zum Beispiel sie war zweimal verheiratet, die hat sie begleitet beim Sterben. Und das fließt alles mit ein, einfach weil mir diese Lebenserfahrung ganz wichtig war, die ins Buch zu holen. Und trotzdem ist der Fokus aber schon auf dem, was jetzt gerade passiert und diesem Mitschreiben von dem Verlauf.
Das, was in diesem Roman Sterben üben, der im Otto Müller Verlag erschienen ist, sehr gut rüberkommt, ist die Detailgenauigkeit. Sie beschreiben, und man kann das gut nachfühlen, dass eben für ältere Menschen im Tagesablauf auch das Essen sehr wichtig ist und was man da alles braucht, so zum Kochen und was es zum Besorgen gibt. Also ein sehr, sehr nachvollziehbarer Vorgang, weil eben die Tagesstruktur für ältere Menschen, da ist das Essen etwas ganz Wesentliches.
Ganz genau. Also ich habe wirklich versucht, mir anzuschauen, okay, wie schaut so ein Tag aus und da wirklich nah dran zu bleiben, um eben auch zu sehen, wo finden diese kleinen Dinge statt, die der Großma diesen Schmäh ermöglichen. Also die hat ja wirklich einen wahnsinnigen Spaß, obwohl die starke Schmerzen hat. Ist da immer irgendwie noch oder ganz viel noch dieser Schmäh vorhanden? Und dem wollte ich so ein bisschen auf den Grund gehen. Das ist eher ein Thema, wo quasi, auch wenn die Schmerzen immer stärker werden, sie sagt selber, der Körper ist verbraucht, alles was noch bleibt, ist der Schmäh.
Haben Sie selbst Angst vor dem Sterben oder hat Ihnen die Arbeit mit diesem Schreiben, die Sorge um das Älterwerden, um das Gebrechlicherwerden, um einen schwierigeren Alltag leichter gemacht, Frau Feistmehrhardt?
Ich glaube, Angst habe ich tatsächlich nicht und hatte ich auch vor dem Schreiben nicht. Aber ich habe schon so ein gewisses, ich hatte den Eindruck, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat sich beim Schreiben wirklich bestätigt. Also ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich Hilfe brauche und irgendwie keinen Plan habe. Also ich hätte schon gerne, oder ich beginne einfach jetzt schon und habe begonnen, mir darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich alt werden, was gibt es dafür um.
Das machen nicht viele in meinem noch jungen Alter, oder? Denn man muss eines ja auch dazu sagen, das Sterben ist kein öffentlicher Vorgang. Man wünscht sich, zu Hause sterben zu können, aber leider viele Menschen sterben ja auch im Krankenhaus.
Und ich glaube, das ist eben das, wo ich das Gefühl hatte, da ist es gut, früh anzusetzen, weil ganz oft gibt es am Ende des Lebens nur noch die Entscheidung, entweder eben man holt sich Hilfe nach Hause oder man geht ins Krankenhaus. Und ich glaube, da gibt es ja jetzt mittlerweile schon echt andere Optionen auch.
Wichtig natürlich auch ein Punkt wäre, Erinnerungsarbeit zu leisten. Wie sieht es da aus bei Ihnen?
Genau, also jetzt Erinnerungsarbeit in Bezug aufs Sterben ist eben im dritten Kapitel, also wir fangen beim Sammeln an, dann kommt das Üben, dann kommt das Erinnern und dann kommt das Kümmern. Und das Erinnern, ich glaube, sich anzuschauen, okay, welche Erfahrungen habe ich mit dem Sterben schon gemacht, was sind die Bilder, die mich geprägt haben, das war ganz, ganz wichtig. Oder ist ganz, ganz wichtig, aber bei mir war es auch ganz, ganz wichtig im Buch, einfach weil das Erlebnis, warum die Erzählerin sich die ganze Zeit mit dem Sterben auseinandersetzen möchte, ist ein Doppelsuizidversuch der anderen Großeltern. Also es ist ja schon eher eine, sag mal, drastische Art, mit dem Sterben in Berührung zu kommen und da einfach hinzuschauen, okay, was hat das verändert? Warum denke ich vielleicht so über das Sterben, wie ich über das Sterben nachdenke?
Jetzt hat die Großmutter in ihrem Buch, Frau Feistmehrhardt, das Glück, dass es da noch Verwandte gibt, aber oft gibt es für ältere Menschen niemanden. Genau. Und das ist dann noch einmal ein schwierigerer Punkt.
Genau, und ich glaube da, ich kann mich leider nur wiederholen, aber ich glaube, umso früher man da sich überlegt, was es für Optionen gibt, in welchen Gemeinschaften ich mich befinde, umso wichtiger.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben, diese Gedanken weiter zu spinnen und mitzuverfolgen von Katharina Feistmehrhardt, dann sei Ihnen das Buch Sterben üben von ihrem Otto Müller Verlag erschienen, sehr nahegelegt, ein Roman. Wir kommen zu einem zweiten Buch in unserer Sendung, ausgehend passend zur Zeit, denn wenn vor dem Fenster die Natur allmählich wieder einmal einen ihrer Kreisläufe beschließt, ist auch die Zeit des Gedenkens an die Vergänglichkeit des Lebens da. Wie diese erlebt wird, was zeichnet letzte Stunden aus und worin finden Sterbende Trost, Stärke und Zuversicht? Dazu begrüße ich den Publizisten Hubert Geisbauer im Studio. denn er hat sich bei großen Vorbildern auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen gemacht. In seinem Buch Vor der Ewigkeit, letzte Tage und Stunden berühmter Menschen. Hubert Geisbauer, wie ist denn die Idee zu diesem Buch entstanden?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte und auch ein Projekt, das eine gewisse Dauer hatte in der Entstehung. Ich habe, das muss so 2008 gewesen sein, in der Zeit ein Interview mit dem Dichter Peter Rühmkorff gelesen. Der wurde gefragt, er war schwer krank, wie es denn mit der Angst vor dem Sterben hält. Und da hat er gesagt, ich habe keine Angst vor dem Absprung in andere Welten. Der Tod ist für mich nicht das böse Gespenst. Und jetzt kommt's. Es gibt so viele von mir verehrte Menschen, sagt er in dem Interview, die diesen Absprung schon gemacht haben. Und er steht uns allen bevor. Also das war es für mich. Also gesagt, ja, ich habe eigentlich auch viele verehrte Menschen, natürlich in der Familie, aber das klammere ich jetzt einmal aus, sondern in meiner publizistischen Tätigkeit bin ich vielen begegnet, die schon auch schon lange tot sind, aber lebendig sind in ihrem Gehalt und für mich immer eine große Bereicherung dargestellt haben, mit denen ich also seit, ich könnte bei einigen sagen, seit meiner Pubertät mich beschäftige und die mich heute dann immer in einer, auf einer besseren Erkenntnisebene bereichern. Bei denen schaut man dann heute mal, ja, wie, und man weiß es auch bei den Einzelnen, wie es ja bei dem Dichter Novalis zum Beispiel, da weiß man, er ist überhaupt nicht alt geworden, hat sich die ganze Zeit eigentlich mit dem Tod, nachdem seine Geliebte früh gestorben ist, beschäftigt und hat den Tod in einer sehr positiven Sicht dargestellt, auch in den Hymnen an die Nacht und so weiter. Also sehr positive, aber überhaupt nicht spekulativen Art und Weise war ihm der Tod eigentlich nahe und sympathisch. Zum Beispiel, denn mit dem habe ich mich sehr eingehend beschäftigt, schon in meiner Jugend, könnte man sagen. Oder dann im Laufe der Zeit war das fast mit all den Persönlichkeiten, die in dem Buch vorkommen, der Fall. Und die letzte, mit der ich wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatte immer, aber dann habe ich auch einen Zugang gefunden, das war Edith Stein. Also da kommt sofort die Assoziation mit ihrem Tod in Auschwitz. Das ist es dann letztlich aber nicht, was alles erklärt. Das Leben erklärt alles. Diese Einsicht, die man mit der Konfrontation mit dem Tod gewinnt, sowohl als Leser jetzt, sage ich, aber auch die Personen selber, wie sie sich darstellen selber auch, die verschafft Einsichten, die man vielleicht jahrelang übersehen hat und nicht wirklich beachtet hat. Wenn man das so jetzt auf wie im Rückspiegel eines Lebens anschaut, dann kommt man drauf, dass sich gewisse Dinge wie eine Lichtspur durch ein Leben ziehen. Und eigentlich selbst bei großen Skeptikern wie Thomas Bernhard ist diese Lichtspur vorhanden, ist etwas da, wo man sagt, jetzt wo ich unter diesem Aspekt auch das Leben anschaue, entdecke ich vieles, etwa bei Thomas Bernhard an Zärtlichkeit, an Freundschaft, die er wirklich leisten konnte. Also der Tod im Rückspiegel auf das Leben verschafft Erkenntnisse, die man jetzt auch als, wenn man so etwas schriftlich niederlegt in einem Buch, die man sonst vielleicht nicht hätte.
Jetzt ist der Tod etwas, das uns alle begegnet. Je älter man wird, umso mehr, weil Verluste zum Leben dazugehören. Da ist das Thema Tod natürlich mit Menschen behaftet, die sie vermutlich nicht persönlich kannten, weil sie auch aus verschiedenen Zeiten sind. Aber natürlich, wir müssen mit den Verlusten aus unserer Umgebung, aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft leben. Kann uns dieses Buch da auch helfen?
Ich glaube schon. Ich fange mal bei mir selber an. Es hat mir selber geholfen, über dieses Thema auch ganz in eigener Perspektive nachzudenken. Ich habe gesagt, dass der Plan ist sehr alt gewesen. Ich habe dann angefangen, das eine oder andere Kapitel zu schreiben, eher noch nicht sehr viel. Und dann war bei mir persönlich also eine Situation, wo ich einfach von meiner Gesundheit her, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich mich eigentlich nicht mit dem Sterben befassen. Und ich habe das Projekt dann, es hat sich alles als überwindbar, beziehungsweise beinahe möchte ich sagen, als harmlos herausgestellt. Aber das war schon ein Moment, wo ich gesagt habe, nein, jetzt nicht. Und dann habe ich es zur Seite gelegt. Und dann so im Laufe der Gespräche mit meinem Verlag, wo ich verschiedene andere Bücher gemacht habe, auch in der Zwischenzeit, hat dann der Verlagsdirektor gesagt, na, da haben wir ja nur einen alten Vorschlag, was ist denn mit dem, könnten Sie mit dem? Und dann haben wir das angeschaut und haben gedacht, ja, jetzt ist die Zeit, jetzt ist es gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar nicht in irgendeiner, wie soll ich sagen, krampfhaften Art und Weise, sondern, und da helfen dann schon diese biografischen Zugänge, die helfen dann schon, dass man auch Einsichten selber für sich selber gewinnt und nicht nur das Werk eines Schriftstellers oder einer Philosophin oder irgend sowas besser versteht.
Jetzt haben Sie Hubert Gaisbauer in diesem Buch Bekannte versammelt, wie Simone Weil oder eben erwähnt Edith Stein, Christoph Schlingensief, Else Lasker-Schüller, aber auch Paula Modersohn-Becker. Warum und was ist die Geschichte dahinter?
Ja, es gibt natürlich noch viele andere Persönlichkeiten, die ich könnte da noch eine zweite Sache, zweiten Band schreiben, oder was, das will ich nicht. Paula Modersohn-Becker habe ich kennengelernt, auch sehr früh, war angesprochen von ihrer völlig neuen Art des Menschenbildes, das sie geschaffen hat in ihrem Werk, aber natürlich auch, ich war beeindruckt von ihrer Biografie. Mit denn sie hat ihr ganzes Leben hindurch das Gefühl gehabt, ich weiß, ich werde mal etwas Großes werden, aber möglicherweise lebe ich nicht so lang. Sie hat ihren frühen Tod in gewissen Ahnungen, aber nicht abwehrend oder abweisend, hat sie das gespürt und das beeindruckt und das, glaube ich, spürt man aus ihren Bildern. Und ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu ihren Bildern. Wir sind dann auch nach Worpswede gefahren, haben ihren Spuren gefolgt. Und ich mag sie einfach sehr. Und das ist das, was ich mir erlaubt habe, in diesem Buch nur Menschen aufzunehmen, die ich mag, die ich wirklich von Herzen mag. Aber die große Freude des Buches für mich ist, dass ich hier an einen Tisch, sage ich, so einen imaginären versammeln kann und auch da nebeneinander bestehen sie, einen Christoph Schlingensief und eine Therese von Lisieux. Nicht? Die stehen nebeneinander auch im Buch und das ist mir eine Genugtuung und das freut mich. Also das mag ich, weil ich mir vorstellen kann, dass die dort, wo sie heute jetzt sind oder heute in ihrem jetzigen Zustand, wenn sie zusammenkommen würden, die würden, glaube ich, ein sehr angeregtes und ein sehr konstruktives Gespräch miteinander führen. Und zu diesem Gespräch möchte ich eigentlich in Wirklichkeit die Leser einladen, dass sie auch in Gespräche treten mit den hier dargestellten Persönlichkeiten, aber eben unter dem Aspekt, ja, was war denn jetzt in dem Leben wichtig für dich, für mich und so. Und jetzt können wir heute mal dann sehr früh vielleicht, wie Therese ist mit 24 Jahren gestorben, der Nowal ist mit 29 Jahren, der Schlingensief, der ist ein bisschen älter geworden, aber auch nicht sehr viel. Es ist nicht jetzt ein Buch, das also den totalen, runden, vollkommenen Aspekt darstellt eines Menschen, sondern es ist ein Buch auch der Unvollendetheit. Und es gibt eine einzige Vollendung, aber die erleben wir vielleicht nicht unbedingt im Leben.
Ein Gespräch gibt es in diesem Buch Und zwar im Epilog von Mutter Teresa und Lady Di. Sie haben es genannt, Hubert Gaisbauer, als Gespräch vor der Himmelstür. Was sprechen die beiden da?
Ja, die Idee ist von der Mutter Teresa selber. Die hat einen Traum einem Bischof erzählt, dass sie eben gestorben ist. Hat sie den Traum erzählt und dass sie, wie sie bei der Himmelstür ankommt, da hat sie der Petrus abgewiesen, weil er gesagt hat, da im Himmel bei uns gibt's keine Slums. Dann hat sie gesagt, na, ihr werdet euch nur anschauen, ich fülle euch den Himmel so mit Slums und dann müsst ihr mich hineinlassen. Diesen verbürgten Traum habe ich dann weitergesponnen, da habe ich gedacht, naja, wenn fast innerhalb einer Woche zwei Persönlichkeiten sterben, könnte es ja sein, wenn wir uns das etwas kindlich vorstellen, dass die einander vor der Himmelstür begegnen, weil die eine hat der Petrus nicht reingelassen und die andere wartet vielleicht und so. Und das war dann so die Idee. Und die beiden haben sich ja wirklich gekannt, nicht, im Leben, und die haben sich auch sehr geschätzt, vice versa. Und das wollte ich versuchen, ein bisschen darzustellen, in einer kurzen Art und Weise.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf dieses Buch von Hubert Gaisbauer, es heißt Vor der Ewigkeit, letzte Tage und Stunden berühmter Menschen und ist bei Tirolia erschienen.